Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dem für den heutigen Sonntag vorgesehenen Predigttext geht es um etwas sehr Unappetitliches, etwas sehr Unangenehmes, etwas sehr Furchtbares. Es geht um das Ausspucken. Nicht um ein medizinisches Ausspucken, was wir vielleicht kennen, wenn wir Infekt auf den Bronchien haben und unser Körper sich wehrt gegen die Bakterien. Auch nicht so ein kulinarisches Ausspucken, wenn man irgendwo etwas gegessen isst und es ist total versalzen. Man merkt sofort, das bekommt man nicht und man spuckt es auf den Teller zurück. Es ist kein kulinarisches, kein medizinisches Ausspucken. Es ist ein geistliches Ausspucken. Jesus hat die Gemeinden in der Verfolgung damals im Westen der heutigen Türkei angesprochen, Pergamon, Philadelphia, Sardes. Er hat zu 6 Gemeinden gesprochen im Buch der Offenbarung, hat ihnen gesagt, was nicht so gut ist, aber er hat sie auch gelobt über all das, was bei ihnen passiert. Er hat ihnen Aufforderungen gegeben. Und jetzt kommt er zur letzten Gemeinde, zur Gemeinde Laodicea. Und dieser Gemeinde hat er kein Lob. Anders als bei den anderen 6 Gemeinden. Diese Gemeinde hat sich weit von ihm entfernt. Diese Gemeinde ist nicht mehr das, was der lebendige Gott in ihr gesucht und gesehen hat. Und deshalb spuckt er sie aus. Und davon handelt unser Predigttext, Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist. Weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und die züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, darum bitten wir dich, dass du unsere Ohren nun öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Dass wir hören, was du uns als Gemeinde, was du jedem Einzelnen für uns in unserer Nachfolge zu sagen hast, aus diesem Predigttext heraus. Damit das gelingt und damit das geschieht, dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben, das Ausspucken Jesu. Und habe 3 Punkte mitgebracht aus diesem Predigttext. Erstens die Anklage Jesu, zweitens die Therapie Jesu und drittens die Zusage Jesu. Das Erste, was dazu führt, dass Jesus die Gemeinde in Laodicea ausspuckt aus seinem Mund, ist das, was er ihnen in der Anklage vorhält, die Anklage Jesu. Und es sind drei Punkte hier in unserem Predigtext, die die Anklage darstellen. Erstens wirft er Laodicea Lauheit, zweitens Sattheit und drittens Blindheit vor. Die Gemeinde ist lau geworden. So heißt es hier im Vers 15 und 16, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Aber weil du lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Die Gemeinde ist lau geworden. Sie war beim Herrn. Sie ist dem lebendigen Gott nachgefolgt. Aber mit der Zeit hat sie sich immer weiter von ihm entfernt. Man hat kein Nein zu ihm gefunden, aber man hat sich anderen Dingen zugewandt und damit ist man lau geworden. Das ist wie, wenn wir einen Topf auf dem Herd stehen haben, solange der eben auf der heißen Platte steht, da ist das Wasser in dem Topf heiß, da ist es warm. Aber ziehen wir den Topf weg von der Herdplatte, dann wird das Wasser kälter. Und je weiter wir den Topf wegziehen, so ist ein allmählicher Prozess, wo aus heißem Wasser laues Wasser wird. Und das ist in der Gemeinde passiert, die Entfernung vom lebendigen Gott. Man hat kein Nein gefunden, aber man hat sich entfernt. Man ist lau geworden. Man hat keine opferbereite Liebe mehr für den Nächsten, keine vollständige Liebe zu dem lebendigen Gott, sondern, und das wird aus dem Kontext deutlich, man hat sich vielen anderen Dingen der Welt zugewandt. Man ist lau geworden. Und das wirft Jesus Christus der Gemeinde in aller Schärfe vor. Ihr seid lau geworden. Lauheit kann unser Herr und Heiland nicht leiden. Ich denke, wenn ich das Wort lau höre, immer an eine Begebenheit eines begnadeten Künstlers, dem Michelangelo, der vielleicht der begnadetste Künstler war, der je gelebt hat. Er hat gelernt bei seinem Lehrer Romano. Und eines Tages gibt Romano ihm einen Auftrag und sagt, du musst eine Statue herstellen. Und Michelangelo stellt eine Statue her. Und er macht eine Statue, die ist viel, viel schöner als die Statue und alle anderen Schüler, die bei diesem Romano sind. Und als sie fast fertig ist, da kommt der Romano und er sagt, du, Michelangelo, komm von der Leiter runter, eines fehlt noch deiner Statue. Und Michelangelo denkt so, naja, der nimmt das kleine Schmirgelpapier und zieht noch so ein Müh irgendwo ab. Aber Romano nimmt den ganz großen Hammer und zerschlägt die ganze Statue. Michelangelo ist entsetzt über das, was passiert ist. Und dann sagt Romano zu ihm, Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Das ist das, was Michelangelo dann verstanden hat. Der war von dem, was er konnte, in der Lage, alles hinzuzaubern, war besser als alle anderen. Aber es war noch viel, viel mehr drin. Aber das hat er nicht genutzt und das hat ihm sein Lehrer deutlich gemacht. Und diese Lektion hat Michelangelo, und das können wir in seinen Werken sehen, verstanden. Und so ist es bei unserem Herrn und Heiland. Der guckt nicht auf das, was wir haben, was wir so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln können, sondern er möchte von uns unsere Hingabe. Und diese Hingabe, die darf er auch erwarten, weil er, der lebendige Gott, sich für uns hingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Und das ist die Frage für unsere Nachfolge. Was tun wir für diesen Gott, der sein Leben für uns gegeben hat, der sich für uns quälen und schlagen lassen? Was setzen wir ein? Ja, wir gehen in den Gottesdienst. Ja, wir halten auch unsere stille Zeit. Aber schlag mal in dich. Ist das vielleicht eine Anklage, die nicht nur damals vor 2000 Jahren an die Gemeinde in Laodicea gerichtet war, sondern ist es auch eine Anklage an dich und an mich, an uns als Gemeinde St. Martini? Ich möchte euch das nicht verhehlen, ich stelle mich vollends unter diese Anklage. Ich war in der letzten Woche auf der Langensteinbacher Höhe und als ich am Donnerstag zurückgeflogen bin von der Langensteinbacher Höhe, da saß ich neben meinem Mann und hatte eine Stunde Gespräch mit ihm. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Flugverspätungen und Klimastreik, weil wir mussten einen anderen Flug nehmen. Über so vieles gesprochen, es war ein angenehmes Gespräch. Aber ich habe nicht einmal in diesem Gespräch den Namen Jesus Christus in den Mund genommen. Als ich dann abends noch einmal über den Predigtext drüber gegangen bin, habe ich gesagt, ja, Das musst du nicht der Gemeinde nur vorhalten. Das musste Jesus nicht nur der Gemeinde in Laodicea vorhalten. Das musst du dir selber mal vorhalten, lieber Olaf Latzel. Wo ist denn da dein missionarischer Eifer gewesen, dein Zeugendienst für unseren Herrn und Heiland? Warum hast du denn nicht über ihn gesprochen? Nun, weil ich lau geworden bin. Und das klagt Jesus an. In Laodicea, bei mir, und wenn es für dich zutrifft, auch bei dir. Unsere Lauheit in der Nachfolge. Und Lauheit, liebe Brüder und Schwestern, hat zwei Geschwister, nämlich Sattheit und Blindheit. Und das sind die anderen beiden Punkte, die Gott hier Laodicea vorhält. Die Sattheit. So heißt es im Vers 17, ich bin reich, hab genug, ich brauche nichts. Man hat sich eingerichtet in dieser Welt. Mit all dem Reichtum, mit all den Freuden, auch mit den Sorgen, die wir so haben halt. Man hat sich dann bequem gemacht. Und wir leben dieses irdische Leben. Und Gott sei Dank, das kann ich der Gemeinde in St. Martini sagen, ob ich das in Afrika sagen könnte, ist was anderes. Aber euch kann ich sagen halt, wir sind auch reich. Wir haben alle genug zu essen, uns geht es gut. Und wir haben uns von dem Irdischen vielen Dingen so gefangen nehmen lassen, dass wir satt geworden sind. Eine Sattheit, die schnell zu einer Lauheit führt. Satt im Glauben, satt in der Lehre. Wir haben eine Selbstzufriedenheit, dass Gottes Wort uns häufig nicht mehr anspricht, gar nicht mehr erreicht. Unsere Herzenstür ist zu, weil wir haben uns doch so organisiert und wir sind mit uns selber zufrieden und machen den Haken an unser Leben. Wir sind so satt wie der reiche Kornbauer in Lukas 12, der sich auch so wunderbar eingerichtet hat und betriebswirtschaftlich ja alles richtig gemacht hat, der die Wahnsinnsernte einfährt und sofort handelt, große Scheunen baut und dann wirtschaftlich so gut dasteht, dass er sagen kann, jetzt ist meine Zukunft gesichert, meine Seele kann ruhig sein. Aber was sagt Gott zu ihm? Du Narr, der du dich in deiner Sattheit eingerichtet hast. Und das sagt er auch Laodicea. Es ist eine reiche Gemeinde gewesen, anders als Philadelphia. Es ist ein Finanzzentrum damals in der Antike gewesen. Dort gab es schon ausgebreitetes Bankenwesen. Dort gab es die Herstellung von Medizin. Kleider wurden dort hergestellt. Das war eine Industrie- und Wirtschaftsmetropole. Dieser Gemeinde ging es gut, weil es dem Umfeld gut ging. Und die dachten, bei uns ist ja alles in Ordnung. Aber Jesus klagt diese Sattheit an. Und da müssen wir auch als Gemeinde St. Martini aufpassen, dass wir nicht satt werden. Ja, wir haben heute einen wunderbaren Moment, wo wir diese Kirche in Dienst stellen. Und uns geht es gut. Wir stehen gut da und so vieles, was in Ordnung ist. Aber der lebendige Gott sagt uns und warnt uns, lasst uns nicht dazu kommen, dass wir uns darauf ausruhen, dass wir reich und satt sind und nichts mehr brauchen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, mit dieser neu renovierten Kirche, das heilige und lebendige Evangelium rauszurufen in diese Stadt, auf das Menschen, die verloren sind, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wenn wir das nicht tun, wenn wir darin lau werden, dann klagt uns der lebendige Gott genauso an wie Laodicea. Und nicht nur die Lauheit und Sattheit klagt der lebendige Gott an, auch die Blindheit. Hier heißt es im Vers 17, du bist elend, jämmerlich, arm und blind. Blind. Man hat keine Selbsterkenntnis mehr. Man lebt in dieser Selbsttäuschung, dass alles in Ordnung ist. Und das sind wir vor Gott nie. Wir sind und bleiben Sünder. Wir haben ja Advent. Advent ist eine Bußzeit. Und daran wollen wir noch einmal zurückdenken. Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, ja meine Güte, warum denn so ein Predigtext an so einem Festgottesdienst? Da hätte man doch Lob- und Danktexte raussuchen können. Nein, das ist nicht von ungefähr, dass uns dieser Text zu Beginn des Advents geschenkt ist, damit wir eben noch mal neu in die Buße gehen und uns von ihm in die Selbsterkenntnis führen lassen, damit die Selbsttäuschung, der wir so häufig unterliegen, dass die uns genommen wird. Denn noch einmal, wir richten uns immer wieder ein in unserem Glauben und alles ist so perfekt vermeintlich, aber wir merken gar nicht, wie wir mehr und mehr vom lebendigen Gott abrücken und immer lauer werden und uns in unserer Sattheit einfach so bequem gemacht haben. Und wir haben auch häufig keine Erkenntnis der Schuld und Sünde mehr. Wir sind blind geworden für das, was falsch ist. Und das ist wichtig, dass uns Gott entgegentritt und da den Finger in die Wunde legt. Das tut er bei denen, das sagt er, die er lieb hat. Er hat Laodicea lieb. Und deshalb sagt er ihnen Klarheit und Wahrheit, was nicht in Ordnung ist. So wie immer in der Bibel, auch bei denen, die er liebt hat, bei einem David, den er so unfassbar geliebt und geschätzt hat, aber der bei all dem Großen, was er machen tut, eben auch ein Sünder war und geblieben ist. Da hat er die Frau des Uriah genommen. Und dann hat er diesen Ehebruch versucht noch zu kaschieren mit einem Mord. Und keiner hat es mitgekriegt. Alles ist in Ordnung. Jetzt nimmt er sich diese Frau, die er haben wollte, auch noch zur eigenen Frau. Und alles ist in Ordnung. Und er denkt, naja, das habe ich ja wieder prima hingekriegt hier mit meiner Taktiererei und mit allem. Keiner hat es gemerkt. Bis auf den lebendigen Gott. Und sein Eingerichtetsein in seiner Sünde, das führt ihm vor Augen. Zeigt ihm die Blindheit auf. Er schickt seinen Propheten Nathan hin. Er erzählt ihm diese Geschichte, wo da zwei Männer sind. Einer hat eine riesen Schafherde, ist ganz reich. Der andere hat nur ein einziges Schaf. Und dieses eine Schaf liebt er so. Er behandelt es wie eine Tochter, er pflegt es. Und als der reiche Mann seinen Nachbar eines Tages besucht, da will er keins von seinen Schafen schlachten, sondern da geht er hin und nimmt dem armen Mann das eine Schaf, was er hat, das geliebte Schaf, und schlachtet es halt. Und David, der so impulsiv war, als er das hört, der sagt, dieser Mann, der ist des Todes, der wird nicht mehr leben, der solches getan hat. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann, du bist dieser Mann. Wisst ihr, und so ist das auch bei diesem Text. Wir hören von Laodicea, von der Lauheit dort, von der Sattheit dort, aber wir sind blind dafür, dass wir hier gemeint sind. Dass wir so ganz viele blinde Flecken in unserer Nachfolge haben. Dass wir diejenigen sind, die hier angeklagt sind, ob unserer Nachfolge, die eben nicht mehr brennend ist. Und da wollen wir gucken auf das, was Gott uns sagt, was Jesus uns sagt, was wir tun können angesichts unserer Blindheit, unserer Sattheit und unserer Lauheit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt, zur Therapie Jesu, die er hier bietet. Denn er klagt nicht nur an die Gemeinde in Laodicea, er sagt ihnen auch, was sie tun müssen, um davon wegzukommen. Er sagt der Gemeinde, dass sie drei Dinge kaufen müssen, das Gold, die weißen Kleider und die Augensalbe. Und wenn sie das kaufen, dann wird er sie nicht mehr ausspucken aus seinem Munde, sondern da kommen wir gleich im dritten zu, da wird er neue Gemeinschaft haben mit ihnen. Aber dazu müssen sie diese Therapie machen. Sie müssen Gold kaufen. So heißt es hier, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Da ist klar, dass das ein Bild ist, dass es nicht das irdische Gold ist, was wir so kaufen, um unser Vermögen in dieser Welt jetzt angesichts der Inflation zu schützen, sondern dass es etwas anderes ist. Und das Gold ist in der Bibel immer wieder ein Bild für den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir lau geworden sind, satt geworden sind, blind geworden sind, dann brauchen wir eins, Glauben. Lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und um diesen Glauben geht es, den die Gemeinde immer wieder haben soll, vor allem anderen. Es geht nicht um eine schöne, renovierte Kirche, da kann man dankbar für sein. Es geht nicht um gefüllte Sparkonten, die wir haben oder auch nicht mehr haben halt. Das Entscheidende, was eine Gemeinde braucht, was jeder Christ braucht, ist der Glaube an Jesus Christus. Und da rät Jesus selber, hol du dir diesen Glauben, wenn du lau geworden bist. Das brauchen wir, Glaube an Jesus Christus. Gemeinde Jesu Christi, Kirche Jesu Christi besteht nur so lange, sie Glaube an Jesu Christi hat. Vom irdischen Gold, da haben wir nichts. Es gibt eine wunderbare Geschichte. Vor knapp 1000 Jahren, da lebte ein großer Christ in Mitteleuropa, Bernhard von Clairvaux. Und er hat ganz neu sich dem lebendigen Glauben zugewandt und hatte viele Menschen, die von seinen Ideen und von seinen Predigten begeistert waren. Und einer von diesen war Innozent II., der Papst. Und als er Papst geworden war, da hatte dieser Innozent einen Wunsch. Er will seinen großen theologischen Lehrer Bernhard einmal sehen. Und dann lässt er ihn nach Rom kommen. Und das muss der Bernhard machen. Aus den Alpen macht er sich auf den Weg eben zu dem Papst. Der Papst begrüßt den Bernhard von dort in Rom mit allem Prunk, mit aller Ehre, führt ihn durch die Lateranpaläste, all den Reichtum, der damals der katholischen Kirche geschenkt war. Und als er seinen Rundgang fertig gemacht hat, da sagt der Papst zu Bernhard, nun Bernhard, um Gold und Silber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und in Bezug auf das, was in Apostelgeschichte 3 steht, wo da Johannes und Petrus in den Tempel kommen, ein Bettler da ist und sie um Gold und Silber bittet. Und darauf antwortet dann Bernhard von Clairvaux: Ja, Eure Eminenz, um Gold und Silber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Aber wir haben auch nicht mehr die Vollmacht, zu dem Gelähmten zu sagen: Steh auf und geh. Und das ist das, was einer Kirche passiert, einer Gemeinde passiert, die nur noch das irdische Gold hat und die sich nicht kümmert um das Gold Jesu Christi, den Glauben an den lebendigen Gott. Das ist unser Schatz, das ist unsere Vollmacht. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für einen jeden Einzelnen von uns. Das, was wir brauchen angesichts unserer Lauheit, unserer Sattheit, angesichts unserer Blindheit, ist der Glaube an und zu Jesus Christus. Etwas, wenn Jesus bei uns Inventur macht, in unserem Glaubensleben, so wie hier in Laodicea, dass er dann etwas Wertbeständiges findet. Etwas, wovon in der Bergpredigt die Rede ist, dass es Schätze im Himmel sind. Und das bekommt Laodicea anempfohlen. Und das wird uns auch anempfohlen, wenn wir lau geworden sind, dass wir Gold von Jesus kaufen, dass wir Glaube an ihn suchen. Ein zweites, was Jesus als Therapie rät, sind die weißen Kleider. Da heißt es hier: Ich rate dir, dass du weiße Kleider von mir kaufst, damit du sie anziehst, um die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Auch das natürlich ein Bild, genauso wie das Gold. Und dieses Bild der weißen Kleider, es steht für das Blut des Heilandes Jesus Christus. Denn allein das Blut des Heilandes Jesus schenkt uns weiße Kleider. Dieses Bild des weißen Kleides war im Altertum damals vor 2000 Jahren jedem geläufig. Damals war es üblich, wenn ein Prozess geführt wurde, dass der Angeklagte ein dunkles Kleid anbekam. Und wenn dann der Richterspruch kam, wurde er entweder entkleidet, wenn er schuldig war, oder wenn er unschuldig war, bekam er ein weißes Kleid an, als Zeichen seiner Unschuld. Es gab nur entweder die Blöße, wenn er verurteilt war, oder eben das weiße Kleid des Freispruches. Wir wissen auch, bei der Kreuzigung Jesu wird er entkleidet, er hängt nackt am Kreuz. Es war ein Zeichen für die Schuld. Und das ist auch das, was hier angesprochen wird mit der Blöße, die offenbar wird. Die Blöße meint die Schuld. Und gegen die Schuld, die wir haben, hilft nur eins: das Blut des Heilandes Jesus Christus. Dieses Motiv des weißen Kleides kommt gerade in der Offenbarung immer und immer und immer wieder vor, dass wir uns danach ausstrecken müssen. Und wie können wir dieses weiße Kleid bekommen? Nun, indem wir Buße tun. Deshalb heißt es auch hier in dem Text: Sei nun eifrig und tu Buße. Wir können nichts tun, um unsere Schuld vor dem lebendigen Gott zu tilgen. Auch nicht dafür, dass wir in der letzten Zeit so blind waren, so satt gewesen sind und so lau geworden sind. Wir können nur eins machen: Wir können das Kreuz von Golgatha gehen, unsere Schuld bekennen. Und dann wird unser lebendiger Gott uns gnädig sein und er wird uns wieder weiße Kleider antun. Und das rät uns Jesus Christus. Das ist nicht das, was ich euch und mir sage. Der lebendige Gott rät das der Gemeinde in Laodicea und er rät es auch uns angesichts unserer Lauheit, Sattheit und Blindheit. Komm zu mir und lass dir diese deine Schuld von mir nehmen, auf dass du wieder weiße Kleider von mir bekommst. Und ein drittes, was der lebendige Gott Laodicea rät und was er auch uns zuspricht: Er rät, Augensalbe zu kaufen, um die Augen zu salben, damit man sehen möge. Wir wissen, dass die Bibel andere Augen kennt als diejenigen, die wir beim Optiker so ein bisschen unterstützen lassen können. Andere Augen als die körperlichen. Die Bibel kennt den inwendigen Menschen. Es ist immer wieder die Rede von den erleuchteten Augen des Herzens. Wer den Heiligen Geist bekommen hat, der hat einen anderen Blick auf sein Leben, hat einen anderen Blick auf diese Welt. Das sind die Augen, die geöffnet werden durch den Heiligen Geist. Und die Augensalbe ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn Jesus hier sagt, kauft Augensalbe, dann meint er, bittet um den Heiligen Geist. Wenn ihr bei euch festgestellt habt, ich bin lau, ich bin satt, ich bin blind, dann brauchen wir Gott, dann brauchen wir Jesus, seinen Geist, der bei uns ist, um uns neu die Augen zu öffnen. Und das brauche ich immer und immer und immer wieder, weil ich immer wieder drohe, lau zu werden, weil ich immer wieder blind bin, mich immer wieder von der Welt gefangen nehmen lasse. Ich brauche immer wieder den lebendigen Gott, der mit seinem Heiligen Geist kommt, über sein Wort und mir die Augen öffnet und sagt, das ist Realität und nicht das, was dir die Welt als Wirklichkeit einredet. Das ist das, was Laodicea braucht. Und das ist das auch, was du brauchst. Immer wieder neu. Das ist das, was Jesus dir rät. Kauf Augensalbe. Bitte ihn im Gebet inständig um den Heiligen Geist, dass er dich füllen möge, dass du ihn erkennst, dass du dich selber erkennst und dass du befreit wirst aus deinen Selbsttäuschungen. Das ist die Therapie, die unser Arzt und Heiland Jesus Christus uns anempfiehlt. Angesichts dessen er uns eigentlich ausspucken müsste aus seinem Munde, angesichts unserer Lauheit, Blindheit und Sattheit. Er sagt, kauft Gold, weiße Kleider und Augensalbe von mir. Heißt, kümmert euch um euren Glauben an mich, kümmert euch um eure Buße und bittet mich um den Heiligen Geist, dass ich ihn euch geben möge. Und dann kommt es zum dritten, zur Zusage Jesu. Nach dieser scharfen Anklage im ersten Punkt, nach dem, was uns Jesus dann als Therapie verordnet hat, jetzt die Zusage, was passiert, wenn wir das tun. Und es ist nach dem Gesetz jetzt das wunderbare Evangelium, was wir hören können. Nämlich, dass er bei uns anklopft, dass er Gemeinschaft mit uns haben will und dass er mit uns auf dem Thron sitzen wird. Mit uns, mit Laodicea, die doch eigentlich ausgespuckt werden müssten aus seinem Munde. Er klopft neu an, so heißt es hier im Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Du hast jetzt vielleicht scharf die Anklage für deinen Glauben gehört. Vielleicht haben wir es als Martini-Gemeinde neu gehört, diese scharfe Anklage im ersten Punkt. Aber wir dürfen auch hören, das wunderbare Evangelium, dass er, der Heiland, jetzt da ist, in seinem Wort. Und er klopft an unseres Herzens Tür an. Und er sagt, ja, das ist ein schlechter Zustand, in dem du gewesen bist. Und du hast mich bitter enttäuscht. Und ich bin traurig um deine Lauheit. Aber ich will dir neu eine Chance geben. Ich bin der Gott, der dich lieb hat, so heißt es ja hier. Und deshalb weise ich dich zurecht. Und ich klopfe neu an. Ich will mit dir, Versager Olaf Latzel, einen Neuanfang machen. Ich will mit dir, Versager Monika, ich will mit dir, Versager Karl-Heinz, einen Neuanfang machen. Ich will mit dir, Gemeinde St. Martini, einen Neuanfang machen. Ich klopfe an. Lass mich herein. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Was meint ihr, was in England los wäre, wenn der König Charles, jetzt nicht mehr Prinz Charles, sondern König Charles, wäre, bei irgendeiner Familie in Wales oder Schottland oder England an die Tür klopfen würde, würde sagen, ich würde gerne reinkommen, ich würde Gemeinschaft mit dir haben wollen, möchte Tee trinken. Was wäre das für ein gewaltiges Ereignis für diesen Briten, Schotten oder Waliser? Aber viel, viel mehr ist es für uns, die wir gläubig sind. Der lebendige Gott kommt heute Morgen in diesem Gottesdienst zu uns. Und er ruft uns zu, mach die Türen deines Herzens auf. So haben wir es im Wochenpsalm gehört, so haben wir es uns auch zugesungen im ersten Lied. Ich klopfe an. Ich möchte dir neu begegnen. Ich möchte neu Einzug in dein Leben halten, damit ich dich nicht eines Tages ausspeien muss aus meinem Mund. Ich will dir neu eine Chance geben. Ich will, und das ist das Zweite, was er zusagt, Gemeinschaft mit dir haben. Ja, du bist es nicht wert, Olaf Latzel, dass ich Gemeinschaft mit dir habe. Du bist ein verkommenes Subjekt, wie all anderen deine Gemeindeglieder auch hier verkommene Subjekte und Sünder sind. Aber weil ich euch lieb habe, weil ich dich lieb habe, deshalb bin ich auf Golgatha für dich und für euch gestorben, damit wir wieder Gemeinschaft miteinander haben. Ich habe das Opfer gebracht. Du musst gar kein Opfer mehr bringen. Daran erinnert uns unser neuer Abendmahlstisch, den wir heute zum ersten Mal in Gebrauch haben. Der erste Gottesdienst mit unserem neuen Abendmahlstisch. Er ist ja angelehnt an den Altar im Tempel. Das ist dieser Block, der eigentlich ist. Der Altar im Tempel war ein Stein. Und da brachte der Hohepriester, die Priester, die Opfer, um die Schuld der Sünde der Menschen zu sühnen. Und sie mussten opfern und opfern und opfern. Es ist berichtet, dass an manchem Passa über 250.000 Lämmer in Jerusalem geschlachtet wurden. Und es war kein Ende des Opfers, bis denn auf Golgatha der lebendige Gott sich selber dahin bringt. Und das haben wir dargestellt eben in dem Stein, der zerschlagen ist. Und jetzt sehen wir nur noch das Kreuz. Der Stein ist nicht mehr, es sind viele Steine, aber es ist das Kreuz. Und da werden wir uns zukünftig dann treffen darum herum, wenn wir hier in der Gemeinde Abendmahl feiern. Und in diesem Abendmahl wird der Heiland bei uns sein. Da wird er genauso, wie es hier verheißen ist, Gemeinschaft mit uns haben. Wenn jemand meine Stimme hören wird, dann wird die Tür auftun, so werde ich zu ihm hineingehen und ich werde das Abendmahl mit ihm halten. Und warum ist das möglich? Weil er das Opfer gebracht hat. Wegen meiner Lauheit, wegen meiner Blindheit, wegen meiner Sattheit ist der lebendige Gott auf Golgatha gestorben. Und er schenkt mir neue Gemeinschaft. Was für ein herrliches Evangelium. Ich muss nur meine Herzenstür aufmachen und den anklopfenden Gott hereinlassen. Und das sage ich. Ja, Herr Jesus, komm neu in mein Leben hinein. Erfüll mich neu mit deinem Geist. Und danke, danke, danke für die Gemeinschaft, die ich mit dir haben darf, obwohl ich es nicht verdient habe und du mich eigentlich ausspeien müsstest aus deinem Munde. Das kannst du genauso sagen, ob deines Versagens. Das ist furchtbar und schlimm, was in den letzten Wochen und Monaten in deiner Nachfolge, in deinem Glauben nicht geklappt hat. Wo du versagt hast, wo du in Schande gewesen bist für den lebendigen Gott. Aber dieser lebendige Gott tritt neu auf dich zu und sagt, ich habe dich lieb. Für dich bin ich gestorben am Kreuz von Golgatha. Und deshalb können wir neue Gemeinschaft haben. Und nicht nur Gemeinschaft hier auf Erden, nein, wir werden auch Gemeinschaft haben, wenn du eines Tages abberufen sein wirst von dieser Welt. Da werde ich mit dir gemeinsam im himmlischen Jerusalem sein. Und dann werden wir, was für ein Bild, gemeinsam sitzen auf dem Thron. Das Bild des Thrones ist in der Offenbarung eins, das durch die ganzen 22 Kapitel durchgeht. Über 40 Mal wird vom Thron gesprochen und immer wieder ist so eine bedrohliche Rede vom Thron dabei. Wenn eben Menschen vor dem Thron stehen und sich zu offenbaren vor dem lebendigen Gott und wenn sie auf tausend Dinge nicht eines zu sagen haben, dann haben sie keine Chance, dann werden sie verurteilt, dann werden sie ausgespien. Aber wisst ihr, das ist bei mir anders, das ist bei euch anders, wenn ihr Jesus nachfolgt. Wir werden nicht vor dem Thron stehen, wir werden mit dem lebendigen Gott auf dem Thron sitzen. Das wird denen geschenkt, die dem anklopfenden Jesus Christus die Herzenstür öffnen und sagen, komm herein in mein Leben, hab Gemeinschaft mit mir und nimm mir meine Schuld. Die werden mit auf dem Thron sitzen. Das ist etwas, was wir erst verstehen werden, wenn wir gestorben sind und im himmlischen Jerusalem sein werden. Wenn wir dann mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft haben werden und mit ihm auf dem Thron sitzen. Mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist in einer Gemeinschaft, die alles übersteigt, was wir beschreiben können. Das ist das Gigantische, was Jesus verheißt, wenn wir denn angesichts unserer Sünde und Schuld seine Therapie annehmen, das tun. Dass wir dann mit ihm auf dem Thron sitzen. Petrus fragt Jesus mal so frech, ja, was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Dass wir ja unsere Häuser verlassen haben, unsere Familien. Was kriegen wir denn für die Nachfolge? Und dann sagt Jesus sein Dreifaches, er kriegt alles hundertfach vergolten, was er eingesetzt hat in dieser Welt. Hundertfache Vergeltung, wahnsinnige Verzinsung. Das Zweite, was er sagt, er kriegt das ewige Leben. Und dann kommt das Dritte. Ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen. Mit mir auf dem Thron sitzen. Das ist das, was auch hier verheißen wird. Wir werden auf dem Thron sitzen, werden mitregieren, weil wir eben Glieder am Leib Jesu Christi sind, weil wir zu ihm gehören. Weil er uns, wenn wir seine Therapie machen, nicht ausgespielt hat aus seinem Mund, sondern weil wir zu ihm gehören. Und das ist das Größte und Wunderbarste, was es gibt. Dass wir Glieder am Leib Jesu Christi sein dürfen. Dass wir nicht ausgespien werden aus seinem Munde, trotz unserer Sünden. Aber das wird nur dann passieren, wenn wir eben seine Anklage hören, sie annehmen, uns seiner Therapie stellen. Und dazu möchte ich uns noch einmal aufrufen, dass wir das angesichts dieses Androhens des Ausspeien tun. Dass wir das tun, was uns Jesus Christus sagt, dass wir dem nachgehen, auf dass wir uns dieser drei Zusagen des Anklopfens der Gemeinschaft und dem mit auf dem Thron sitzen freuen können. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass das, was wir gehört haben und wir verstanden haben, was der Geist uns gesagt hat für unser Leben und unseren Glauben, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir es in unserem Herzen bewegen und auch umsetzen, auf dass diese Predigt uns zum Segen werden möge. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.